Takt und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Ein ganz warmes, herzliches Willkommen in dieser vierten Folge von Takt und taktlos an einem hier in Dortmund trüben, regnerischen Mittwoch Ende Juli. Ich bin Hanna, ich freue mich auf unsere Themen heute. Bonjour Axel, wie sieht's bei dir aus?
Bonjour Tristesse, also trist sieht's aus. Ich bin in Bremen. Das, was ich jetzt tun, ist tatsächlich meine letzte Amtshandlung für die nächsten 3 Wochen. Ich werde dann gar nichts mehr tun. Und sonnig bin ich nur im Gemüte. Der Sommer lässt auf sich warten. Aber weißt du was, ist mir scheißegal. Ich habe mir ein Dartspiel gekauft. Ja, so oh. Und wir stehen jetzt bis morgens um 2 und spielen einfach Dart. Das ist sehr
cool. Hey, das macht so Spaß, oder?
Ja, Dart ist super. Es ist der Hammer. Macht Spaß. Und dann muss ich ja den Kite-Kurs irgendwann machen, damit ich lerne, was du schon längst kannst. Und das ist mein Sommer. Fertig, aus, die Maus. Ich bin
sorglos. Das hört sich toll an. Ja. Ich gehe auch Kitesurfen. Aber in Süditalien an einem etwas inoffiziellen Spot, der aber den schönen Vorteil hat, dass er immer ganz leer ist.
Und da gibt's Wind und Wellen, oder was?
Da gibt's Wind und Wellen, genau.
Krassikowski.
Irgendwann kiten wir zusammen.
Unbedingt, das müssen wir unbedingt machen. Und ich gehe an einen offiziellen Spot, ich gehe an den Hundestrand von Cuxhaven, also von Zahlenburg, daneben ist nämlich die Kiteschule. Ich bin kein Hundefreund. Egal,
Schnurz. Ja, Kiteschulen suchen sich schöne Orte aus, auf jeden Fall.
Ich komme dann, wenn ich kann, dann komme ich auch mal nach Süditalien, okay?
Ja, hört sich gut an. Ja, machen cool. Wir so. Ey, ich habe eine lustige Anekdote. Axel Karma hat mich eingeholt. Okay. Ich war beim Friseur. Liebe Grüße an Johannes an der Stelle. Ich wollte sommermäßig so ein bisschen die Haare so kürzer haben.
Ja.
Und dann haben wir so gequatscht und er hat so geschnitten und wir haben so weiter gequatscht und dann hat er noch geföhnt und irgendwann ist er so, voila, und ich gucke so in den Spiegel. Ich dachte, ich habe eine Erscheinung. Axel, ich hatte exakt die gleiche Frisur wie Joanna Malwitz, nur halt in grün. Meine Haare sind ja gerade grün. Und das war wie in so einem surrealen Traum. Wirklich. Wir reden so voll viel über sie. Ich denke so voll viel über sie und ihre Musik nach. Gucke diesen Film, gucke diese Dokus. Und dann werde ich so
hinten hochrasiert und so ein bisschen streng.
Nee, nicht hochrasiert, sondern einfach so ein ganz, so ein klassischer Bob. Und dann hatte er das halt auch so geföhnt. Und das war so ein ganz surrealer Moment. Mittlerweile sind sie wieder ein bisschen länger, aber das fand ich sehr lustig. Ja. Ich musste es dir einfach erzählen.
Das ist sehr lustig. Ich habe immer so ein bisschen eine Christian-Thielemann-Frisur, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Ich saß in Bayreuth im Wolfenzacher in diesem Restaurant zwischen 2 Bildern von Sinopoli und Thielemann und aß gerade ein Sauerbraten und dann kam plötzlich Herr Thielemann rein. Und Herr Thielemann, ich sitze doch schon neben Ihnen. Fangen wir doch mal mit den wichtigen, richtigen Sachen an. Hast du deine Frisur jetzt geändert oder siehst du jetzt immer noch aus wie Joanna Malwitz?
Ein bisschen. Sie sind ein bisschen länger geworden. Ich frisiere sie etwas anders. Ich föhne das nicht so. Aber manchmal habe ich noch so den Moment, dass ich so in den Spiegel gucke und dann denke ich an Joanna Malwitz.
So ist es nicht. Johanna. Schieß los.
Taktlos.
Ich wollte noch mal das Musikkritikfass aufmachen. Und zwar aber diesmal das Selbstkritikfass. Ich habe mir nämlich unsere letzte Folge nochmal angehört. Also so vielleicht einmal so als Zusammenfassung oder Kontext. Ich wollte ja über Musikkritik sprechen. Ich habe immer viel Bedürfnis, über Musikkritik zu sprechen.
Du wolltest das nochmal festhalten, ne?
Ja, ich wollte das machen. Und ich wollte vor allem über das Thema Distanzlosigkeit sprechen, was ich so hier und da bei anderen, aber halt auch bei mir selbst beobachte. Also so nachdenken, gibt es da eine Evidenz und so. Und da wollte ich halt so drüber nachdenken. Und da habe ich so das mir so angehört und habe so rückwirkend, habe so ein bisschen über mich selbst gecringed. Und das wollte ich hier einfach nochmal aufgreifen, weil ich das interessant fand und weil ich das wichtig finde. Erstmal eine Richtigstellung. Weil ich habe an einer Stelle, klingt das so, als würde ich irgendwie so suggerieren, dass mich die Zeit über Umwege irgendwohin hat einladen lassen. Und das ist aber Quatsch, weil die Zeit, und das ist halt auch, es ist Glück, aber auch Teil des Problems, aber es ist actually eine der ganz wenigen Redaktionen in meinem Pool so, die wirklich jede Reise alles und immer bezahlt. Und das ist wirklich extrem viel wert. Und das wollte ich einfach nochmal betonen, richtig stellen so. Das so erstmal vorweg. Aber genau, weil du fragst, was hat mich gestört? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, irgendwas funktioniert da nicht. Irgendwie funktioniert meine These nicht so richtig. Und ich habe da so lange drauf rumgedacht, weil ich mich so ein bisschen als inkonsistent wahrgenommen habe. So, das eine war, glaube ich, einerseits, dass wir relativ zu Beginn ja viel über das Mäkelä-Porträt von Christine Lemke-Mattwey sprechen.
Nur um das eben klarzumachen, Christine Lemke-Mattwey bei der Zeit hat einen Text geschrieben, ein Porträt über den Dirigenten Mäkelä und ihn lange verfolgt. Und ja, da kam es zu gewissen Nähen. Sie hat unter anderem auch seinen Geruch beschrieben. Und ob das zu nah ist oder nicht, darüber haben wir letzte Woche debattiert. So, das nur kurz zur Einordnung. Jetzt du wieder.
Ich finde, so der Text ist aus meiner Sicht für als Beispiel für meine These nicht geeignet. Und das, wir tun dem Text da, finde ich, einfach Unrecht, den unter dieser Überschrift zu besprechen, weil der Text ja einen ganz anderen Ansatz hat, weil sie guckt ja von außen auf diesen Hype und versucht das nachzuvollziehen. So, also eigentlich geht sie ja wirklich aus einer großen Distanz ran und eben nicht distanzlos. So, aber wie auch immer, so das eine ist dieser Text, das andere ist, was ich so interessant finde oder wo ich auch dachte, irgendwie funktioniert das nicht, weil ich rede so von Distanzlosigkeit und ich finde, so je länger in diesem Gespräch wir so sind, finde ich mich selber immer distanzloser. Also so richtig als, weiß ich nicht, als hätte ich so die Welt verstanden. Und das ist so richtig Quod-Erat-Demonstrandum einfach. Also so ein bisschen verstörend, aber irgendwie auch echt interessant. Also lass eine Musikjournalistin über die Probleme des Musikjournalismus nachdenken und du wirst sehen, welche Probleme der Musikjournalismus hat.
Das hat doch Kreisler irgendwie geschrieben. Sage einem Musiker, der andere ist schlecht, dann hast du immer recht. Ja, also sozusagen, alle anderen sind doof und du bist natürlich der Beste, ist der Logo.
Ja? Ja, voll. Und wir machen dann so Trennungen auf, also auch dieses zwischen alter Schule und dem Neuen. Und das markieren wir ja auch zeitlich. Und je länger ich so darüber nachdenke, desto weniger Evidenz finde ich so da drin. Aber das, oder auf jeden Fall nicht so eindeutig. Und das fand ich so als Beobachtung, wie gesagt, ein bisschen verstörend, aber auch spannend. Und da habe ich einfach nochmal gemerkt, so wie einmal, wie groß dieses Thema ist und aber auf der anderen Seite, wie tief ich oder wie tief wir beide da selbst einfach so drinstecken. Weißt du, also so sitzen wir noch in Platons Höhle? Ich glaube ja.
Wenn ich zurückgucke, muss ich sagen, ich bereue nichts. Non, je ne regrette rien. Ich bin der Meinung, all dessen, was ich gesagt habe, ich bin auch Boomer genug, um mir das leisten zu können. Ja. Ich glaube tatsächlich, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine neue Form von Musikjournalismus gibt. Es gibt überhaupt erstmal Musikjournalismus. Ja. Also tatsächlich eine Art von Journalismus, der nicht nur Musikkritik ist. Ich glaube, da ist der große Unterschied erstmal. Und ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall neu entsteht. Es gab es vielleicht mal im Spiegel mit Klaus Umbach. Where the fuck ist eigentlich der Spiegel? Ja, also das lese ich jetzt eine Meistersinger-Kritik, kommen wir gleich noch drauf, und denke, Leute, ey, wen schickt ihr da eigentlich hin? Also egal, aber da gab es mal sowas wie, der auch die Geldscheinsonate als Buch geschrieben hat, da ging es um Geld verdienen in der Klassik und so weiter und so fort. Diese Art von Journalismus ist dann lange weg gewesen, ist ersetzt worden durch eine meist bierernste und sich selbst sehr ernst nehmende Musikkritik. Und ich glaube, was jetzt zurückkommt, ist tatsächlich eine Art von Musikjournalismus. Jedenfalls ist das auch, was ich mir vornehme zu pflegen und wo ich auch die Türen bei Backstage Classics versuche zu öffnen. Ich glaube schon, dass es da einen anderen Ton gibt, einen leichteren Ton, einen sich nicht mehr ganz so ernst nehmenden Ton, einen eher vermittelnden Ton, aber einen deshalb auch umso journalistischeren Ton. Wir müssen, und das ist mein letzter Gedanke dazu, wir müssen Leute erreichen. Das sehe ich immer wieder, nachdem ich jetzt selbst quasi Unternehmer bin mit so einer Plattform und keine staatliche Unterstützung kriege. Wir müssen ja irgendwie unseren Wumms finanzieren. Das heißt, wir müssen natürlich auch unsere Leserschaft finden. Und das kann ich einfach machen, indem ich das wie Slipdisk Norman Liebrecht mit Clickbait mache und dauernd schreibe, was Julia Wang wieder für ein kurzes Kleid anhatte. Aber es funktioniert eben auch, indem ich tatsächlich sage, wir recherchieren länger an Geschichten, wir suchen Themen, die andere nicht haben, und dann funktioniert es auch. Und ich glaube, und da würde ich jetzt auch die Kollegen vom Fun-Magazin einbeziehen, das ist ein Trend, der jetzt eine neue Stärke hat und der sich da auch ganz klar absetzt von dem klassischen Feuilleton, in dem es dann auch einfach zu wenig Ort und Raum und Platz gibt. So würde ich das sehen.
Ja, diese Trennung definitiv zwischen Musikkritik und Musikjournalismus und dass das beides immer immer gleichzeitig existiert hat und mal hatte das Gefühl so, dass das eine war irgendwie sehr dominant und dann wiederum das andere und ich kann das aber nicht zeitlich oder personell oder so unbedingt festmachen, wobei gut, es gab dann ja auch im Kaiser zum Beispiel. Aber genau, das meine ich mit, ich sehe immer weniger Evidenz und ich müsste, also man müsste wirklich so tief wirklich in dieses Thema nochmal reinsteigen, um dann da wirklich belastbare Aussagen treffen zu können. Und deswegen wollte ich da für mich einfach nochmal einen Step zurück machen und sagen, ich will mir das Thema nochmal genauer angucken und nochmal auf einer anderen Ebene oder vielleicht ein bisschen von meiner Seite aus, ein bisschen informierter noch drüber nachdenken, weil ich glaube, das ist dann tatsächlich fruchtbarer, vor allem wenn wir über Journalismus sprechen. Aber das, wie gesagt, das ging mir einfach nur darum, das noch einmal zu thematisieren und wir können das eigentlich auch direkt weiterspielen in die nächste Kategorie, oder?
Ja, warte, lass mich noch den Abschluss machen, weil ich habe nämlich vollkommen ohne Evidenz, ich mache kein Tagebuch, aber ich schreibe so Tagesnotizen, so Sachen, so Brainstorm-Sachen, so Bonbons auf. Und als ich in Bayreuth war und verschiedene Kritikerinnen und Kritikerkollegen von oben vom Balkon da gesehen habe, habe ich mir aufgeschrieben, der Kritiker am Ende seines Lebens verwandelt sich immer mehr in eine Schildkröte. Und das finde ich so lustig, weil ganz viele Kolleginnen und Kollegen, ich merke das bei mir sogar selber auch, also ich glaube, ich rede jetzt mal über mich, werde immer breiter. Ja, meine Schultern ziehen sich immer höher, mein Hals wird immer kleiner und irgendwie sehen wir irgendwann alle aus wie Schildkröten. Das war nun so eine Beobachtung, die ich bei zwei unterschiedlichen Kritikerinnen und Kritikern, die da vorbeigingen und an mir selber festgestellt habe. So.
Ich freue mich auf mein Schildkröten-Dasein.
Was schreibt eigentlich die Kritik?
Ich war als Kritiker unterwegs diesen Sommer schon in Bayreuth bei den Festspielen und zwar beim neuen Meistersinger von Matthias Davids, der hat es inszeniert, Kunterbunt, Daniele Gatti hat dirigiert und ich war bei den Salzburger Festspielen in Tscherniakows Giulio Cesare von Händel und dirigiert von Emanuel Haim. Und da finde ich etwas ganz Interessantes und zwar Folgendes. Auf der einen Seite haben wir die Meistersinger von Matthias Davids, heißt er eigentlich in Deutschland, nicht? Der sagt, Mann, wir hatten schon Barry Kosky, der hat die Meistersinger in den Gerichtssaal von der Nürnberger Prozesse verlegt. Mann, davor hatten wir Katharina Wagners Meistersinger, die endeten im Bundestag. Jetzt hören wir mal auf mit dieser ganzen Politik und machen einfach mal ein lustiges, kunterbuntes Singspiel. Barry Kosky hatte diesen großen Judenkopf aufgeblasen zur Prügelszene im zweiten Aufzug und bei Matthias Davids ist es jetzt ein riesengroße Festkuh, so eine Art Hüpfburg, die über allem schwebt. Und das finde ich schon erstmal, ich würde sagen, problematisch, wenn man sagt, der eine setzt sich mit dem nationalsozialistischen Schwamm in den Meistersingern auseinander und der andere sagt, geht einfach drüber hinweg und sagt, nee, jetzt machen wir mal einfach wieder lustig Komödie. Da finde ich, das ist eine merkwürdige Form von Vergangenheits- und Politikverdrängung, wohingegen Tscherniakow, der russische Dissident, Regisseur in Salzburg, genau das Gegenteil macht und Giulio Cesare in einen Bunker verlegt und eigentlich komplett die Handlung ausblendet und nur noch zeigt, wie immer klaustrophobischer und enger die Psychen der Menschen werden und wirklich ein hochpolitisches, gesellschaftsdramatisches im Krieg sein Szenario präsentiert. So, und jetzt kommt die erstaunliche Erkenntnis für mich. Beide haben diese Grundidee des Hochpolitischen und des vollkommen Unpolitischen und beide bleiben für mich dann trotzdem in irgendeiner ähnlichen Art von Belanglosigkeit stecken. Und da frage ich mich, warum ist das so? Und ich glaube tatsächlich, es ist so, weil beide nicht von der Musik gedacht werden, sondern weil bei beiden als erstes der Anspruch, ich politisiere jetzt etwas oder ich entpolitisiere jetzt etwas da ist und das ganz selten nur mit der Musik gehuckt ist. Und das ist für mich eine große Erkenntnis gewesen, wenn wir über sowas wie Regietheater, whatever that is, reden. Es geht eigentlich, glaube ich, gar nicht darum, sondern es geht immer nur um die Wahrhaftigkeit zur Musik. So, das ist so meine Erkenntnis dieser beiden Festspielpremieren.
Interessante Erkenntnis. Ich habe auch drüber nachgedacht und also jetzt über das, was du gerade gesagt hast, weil Musiktheater ist ja mehr als Musik, es ist ja Musiktheater und beide Opern haben eine Handlung. Und und haben Figuren, die in bestimmten Konstellationen auftreten und in Verhältnissen zueinander stehen und Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Und das heißt, etwas zu politisieren oder zu entpolitisieren, glaube ich, treffen RegisseurInnen, da stimme ich dir zu, in erster Linie vor dem Hintergrund der Handlung. Und die Musik, das fand ich ganz interessant. Ich war nicht in Bayreuth, ich war auch nicht in Salzburg, aber ich habe mir Kritiken durchgelesen. Fand ich spannend, dass doch ein paar Rezensenten darauf hingewiesen haben oder dass sie das Gefühl hatten, so in Bayreuth ist im Grunde das, was im Graben passiert, nicht zu dem gepasst hat, was auf der Bühne passiert ist. Also dass sozusagen die Musik ja wie so eine Art Gegenkonzept versucht hat und dass das eben auch nicht aufgegangen ist im Grunde. Also bis hin zu, dass das Orchester dann an bestimmten Stellen einfach zu laut war, man offensichtlich die Sängerin nicht gehört hat und sowas. So, das heißt, man kann, also beide Ebenen können ja auch, müssen ineinander greifen, damit es in irgendeiner Art und Weise funktioniert. So, nur die Entscheidung, etwas, also mit einer Handlung entsprechend umzugehen, treffen RegisseurInnen, glaube ich, vor dem Hintergrund der Handlung. Und ob sie jetzt einfach nur auf die Musik schauen oder nicht, dann würde wiederum die andere Ebene fehlen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es gibt sogar noch eine Entscheidungsebene, glaube ich, und das ist die Rezeptionsgeschichte, ne? Also im Fall von Matthias Davids, der wollte unbedingt jetzt nach diesen beiden Inszenierungen, glaube ich, tatsächlich sagen, wir reetablieren die Meistersinger mal wieder als komische Oper oder sowas, ne? Und da fällt mir ein Vergleich ein, den ich schon sozusagen in diesen 2000er Regietheater-Diskussionen immer hatte. Das ist, auf der einen Seite gab es Peter Konvitschny. Peter Konvitschny hat und bis heute perfekt Schubladen bedient. Der hat immer sein Peter Konvitschny-Stempel auf Opern gebracht und mal ging das mehr auf und mal ging das weniger auf. Und dann gab es jemanden wie Hans Neuenfels, wo ich finde, dass man eine Inszenierung nicht mit der anderen vergleichen konnte. Der für mich der Regisseur war, der immer wieder wirklich eine Oper vollkommen neu gedacht hat und damit auch vollkommen neue Ästhetiken gefunden hat. Ja, also die Fledermaus in Salzburg, die dann tatsächlich auf dieses Salzburg-Publikum anspielt, der Lohengrin in Bayreuth mit den Ratten, der dann wirklich vom Stück gedacht wurde. Also ich finde, das ist für mich dann auch nochmal klar geworden, der Unterschied zwischen Neuenfels und Konvitschny ist, dass der eine perfekte Form der Sprache erfunden hat, die er immer wieder bedient und der andere hat seine Sprache immer den Opern, dem Material, sowohl der Handlung als auch der Musik angepasst und sich damit auch immer wieder selbst erfunden. Und deshalb ist für mich Neuenfels der mit Abstand größte Opernregisseur der letzten 100 Jahre.
Preach.
Die ich natürlich alle nicht erlebt habe.
Ich muss, was mir noch tatsächlich, weil ich gerade gesagt habe, ich habe die Kritiken gelesen, mir ist noch eine Sache aufgefallen bei Bayreuth, das würde mich auch mal interessieren, was du dazu denkst, weil doch es mehrere Kritiken gibt, die so darauf fast schon so rumreiten, dass Matthias Davids ja aus dem Musical kommt oder halt in Linz, glaube ich, die Musical-Sparte leitet. Ja. Und dann wird so das Bühnenbild und der ganze Angang und sowas und dieses etwas Verflachende oder Verlustigende oder so, was er da versucht hat, oder so klamaukig und bunt und knallig und so weiter, wird dann in Verbindung gebracht damit, dass er mit Musical zu tun hat. Und dann wird so despektierlich so ein bisschen darauf hingewiesen, so Musical Happiness und Slapstick, TikTok-Tänzchen und irgendwie immer wieder dieses, ja, der kommt ja aus Musical. Und aber immer dann auch quasi verbunden mit dieser Schlussfolgerung daraus, naja, das war ja ganz nett, aber eigentlich so nicht so wirklich gut. Und das finde ich spannend, weil sich das so überlappt, finde ich in meiner Wahrnehmung, mit einem Diskurs über Musical an sich. Ja. So. Und ist dir das irgendwie auch aufgefallen?
Ja, ich lese sowas, also deshalb bin ich bei der Spiegel-Rezension da gewesen eben, überschätze mir die Schildkröten nicht, sage ich nur. Ja? ich glaube, da sind natürlich dann auch ganz viele Stereotype, die man einfach so aufnimmt, wenn man selbst keine Idee hat. Das eine ist, er wurde vorgestellt als der Musical-Regisseur, ne? Und klar, die Meistersinger mit den ganzen Chören, mit den ganzen Tänzen, mit der Festwiese, mit der Prügelszene, das sind natürlich Musik, Haskell-eske Momente bei Wagner, die waren es auch vorher schon. Und jetzt kommt da einer und wenn dir nichts einfällt, schreibst du halt, ja, Musikregisseur, der hat hier ganz viel. Und das andere ist, ich glaube, das war tatsächlich bei Norman Liebrecht, der geschrieben hat, dass irgendjemand geschrieben hat, es ist wie Monty Python, abgesehen davon, dass ich es wirklich überhaupt nicht lustig wie Monty Python fand, wie es inszeniert wurde. Und dann hat Norman Liebrecht gesagt, aber vor 4 Jahren wurde das Gleiche schon über Barry Koskis Meistersinger und vor 12 Jahren schon über Katharina Wagners Meistersinger. Überall kam plötzlich Monty Python vor. Weil natürlich, wenn da Meister mit unterschiedlichen Charakteren sind und die über sie sich lustig gemacht wird in der Musik, dann ist das ja Monty Python-haft her. Und das ist, glaube ich, etwas, da sind einfach faule Schildkröten unterwegs. Und das unterscheidet dann auch eine gute Kritik von einer schlechten. Das ist, was ich auf der Rückfahrt eben, als ich dann so die Kritiken gelesen habe, gedacht habe, oh, selbst die großen Feuilletons, und es tut mir leid, ja, also ich bleib dabei, auch die großen Feuilletons machen nicht die klügsten Kritiken. Also die bessere Auseinandersetzung findet man heute oft tatsächlich auf Fanseiten, ja, die einfach ein tieferes Wissen haben als irgend so ein Redakteur, der aus Hamburg da vom Spiegel mal einmal im Jahr nach Bayreuth geschwemmt wird und gar nicht weiß, worum es da eigentlich geht. Das hat mich, man merkt es, ne? Wie hast du das letzte Mal gesagt? Ich krieg Puls, ne? Ich krieg Puls, weil das unsere Arbeit kaputt macht, unser Wissen kaputt macht, unsere Auseinandersetzung und die Ernsthaftigkeit von uns Schildkröten wirklich durch irgendwelche bunten Flamingos, die daherkommen, keine Ahnung vom Schildkrötenteich haben, zerstört. So, so, nehmt das mal hin. Wie war es denn in Darmstadt, Hanna?
In Darmstadt? Ja, weil auch Talking About Musikjournalismus, was ich irgendwie, das passt jetzt auch wieder da, weil in Darmstadt wird ja alle 2 Jahre der Reinhard-Schulz-Preis verliehen und den hat diesmal unser Kollege Patrick Becker bekommen. Der hat lange die Positionen herausgegeben und ist jetzt dieses Jahr, seit diesem Jahr Leiter vom Wolke Verlag. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also nicht einfach nur, weil er eine super coole Person ist und tolle Arbeit macht, sondern in dem Fall auch, weil er natürlich gebürtig aus Dortmund kommt, so wie ich. Und quasi direkt aus dem Stadtteil, neben dem Stadtteil, in dem ich groß geworden bin. Genau, aber der ist eben ausgezeichnet worden. Es gab dieses Jahr zum allerersten Mal eine spezifische Ausschreibung. Da ging es nicht um Kritik, sondern um Interviews. Und er hat eine Interviewreihe gemacht in den Positionen, wo er mit Kuratorinnen, Dramaturginnen gesprochen hat. Und das kann ich auch nur sehr empfehlen, diese Interviews zu lesen. Die sind, meine ich, auf der Seite vom Reinhard-Schulz-Preis auch hochgeladen. Wenn nicht, dann korrigieren wir das. Aber sonst setzen wir den Link auf jeden Fall unter die Folge. Weil das nämlich eine Art und Weise ist, wie er die Gespräche führt und auch welche Fragen er stellt, die überraschend ist. Und das ist halt eben genau das Gegenteil quasi von dem, was du jetzt gerade auch über diese Kritiken gesagt hast oder auch was ich so ein bisschen beobachtet habe dieses Jahr, dass man sich am Ende irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie viele oder weiß auch nicht, beten dann so die gleiche Leier manchmal immer wieder runter, ja. und man verfällt in so einen Trott, man hat irgendwann, vielleicht je länger man es macht, so ein festes Bewertungsgerüst und da passt dann halt was rein oder da passt es dann halt eben nicht rein und dann ist es am Ende vieles sehr ähnlich zu lesen. Ich finde es immer spannend, wenn sich Kritiken ganz krass widersprechen, also wenn wirklich jemand hingeht und was ganz anderes schreibt, so, also und sei es einfach nur die Wahrnehmung einer Darstellerin auf der Bühne oder so, die einen fanden sie scheiße und die anderen loben sie total, das sind interessante Momente, wo man nämlich das Gefühl bekommt, so, so hier clasht vielleicht was, so hier passen vielleicht so die etablierten Bewertungsmaßstäbe dann doch irgendwie nicht zusammen. Genau das, also sich halt vieles dann so sehr, sehr ähnlich liest, aber umso schöner finde ich es, wenn Texte, ob es jetzt Kritiken sind oder Interviews, mich überraschen. Und das ist eben bei dieser Interviewreihe von Patrick der Fall. Deswegen, das war das eine aus Darmstadt, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Und das andere natürlich komplettes Kontrastprogramm natürlich zu Bayreuth und Salzburg. Also einfach was allein auch die Locations angeht, so diese Stadt Darmstadt, dann die Leute, die da hinkommen und da rumhängen und sich dann halt die Musik anhören. Also allein auch was das ist, so dann, ich weiß nicht, von Chaya Ternovin eine Uraufführung oder von Brigitta Mundendorf so ein super lautes, dunkles Strobo 3D Audio Space Oratorium für KI-Stimmklone und solchen Geschichten. Oder auch sowas einfach, in Anführungsstrichen, sowas wie mal von Stockhausen mal die Kontakte mal wieder aufgeführt zu hören. So, und das sind dann wiederum Konzerte, das sind Momente und ein Umfeld, wo ich super glücklich und beseelt und erfüllt rausgehe. Und das halt auch unabhängig davon, ob jetzt eine Komposition, es sind ja manchmal dann mehrere Uraufführungen in einem Konzert oder mehrere kleine Stücke, ob jetzt eine Komposition ich jetzt, ob die mir gefallen hat oder nicht. Aber du kennst die Werke halt vorher nicht und du musst jedes Mal wieder aufs Neue darüber nachdenken, wieso hat mich jetzt was gecatcht und warum nicht. Was hat mir daran gefallen und was nicht?
Total interessant. Das habe ich mich gestern auf dem Heimweg gefragt, als ich auch über unser Gespräch schon nachgedacht habe. Du bist für alle großen Medien unterwegs. Du machst für den SWR, du machst für die ARD überhaupt viel, du machst für die Zeit, was weiß ich. Und bist aber jetzt gar nicht in Salzburg und Bayreuth gewesen und bist stattdessen in Darmstadt. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das auch, wenn wir über Wandel von Musikkritik reden, tatsächlich eine Generationenfrage, dass ihr, ich sage jetzt ihr, das gar nicht mehr so wie, also für mich ist Bayreuth ja nicht nur Bayreuth wegen Wagner und so, sondern es ist halt auch eine Tradition. Es ist schon eine Tradition meines Lebens, glaube ich. Ja. Also im Sommer fährt man da mal hin und dann fährt man noch um den Fuschelsee und guckt sich noch was in Salzburg an. Das ist einfach schee. Ja. Das macht man immer so. Und da war meine Frage so, wenn man dich jetzt fragen würde, ey Hanna, pass auf, ich habe hier Meistersingerkarten oder Darmstadt, was würdest du machen?
Wahrscheinlich würdest du... Ich würde nach Darmstadt gehen.
Ja, genau, ja. So, und ich glaube, das ist ein Wandel, wo wir auch wieder von am Anfang waren, Wandel von Musikkritik und sowas, dass ich glaube, dass die vor 10 Jahren wäre die Frage von jeder Musikkritikerin, von jedem Musikkritiker mit natürlich Bayreuth beantwortet worden. Ja? Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an Bayreuth, sondern das liegt tatsächlich auch an den Erwartungen einer anderen Generation an Musik. Ja. Und das finde ich total interessant. Ja, also das, da tut sich auch schon was. Ja.
Da werde ich drüber nachdenken. Das finde ich auch spannend. Ich muss sagen, ich habe auch viele ehemalige KommilitonInnen, die die Bayreuth-Karten nehmen würden, sofort, ohne zu zögern. Ja. Und auch viele, die mit mir Musikjournalismus studiert haben, die sagen
die
würden,
die werden alle Schildkröten werden.
Oh Gott. Wir werden alle Schildkröten, früher oder später. Ja. Es ist so ein bisschen die, also weil ich das im Studium auch so mich drüber gewundert habe, dann setzt man sich so auseinander mit den Avantgarden und den 1920er Jahren in Paris und so und bekommt mit, wie krass debattiert wurde über zeitgenössische Musik, über Musik, die in dem Zeit, also die dort, dass also allein dieses abgelutschte Beispiel, wenn nach der Uraufführung vom Sacre sich Leute geprügelt haben oder auch andere Aufführungen, das und was das für ein Diskurs war über Ästhetik und dann habe ich mich so gewundert, so okay, und ich spreche jetzt gerade im Studium fast gar nicht über zeitgenössische Musik. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen mein Antrieb. Ich dachte, ich finde es persönlich, so für mich finde ich Musik viel interessanter, die von Leuten komponiert wird, die in der gleichen Realität leben wie ich.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch die Festivals umdenken müssen. Ja, also man fragt sich dann, ich meine, Bayreuth geht jetzt raus und sagt, jetzt, wenn ihr jetzt bucht, schon 10%, weil nicht mehr ganz alle Karten, nicht mehr 100% Auslastung da ist. Ja, in Salzburger Festspielen ebenfalls sieht man sich die Opern an, waren jetzt nicht alle ausverkauft. Ja, und dann denken die, liegt es an den Festspielen, liegt es am blöden Programm von Hinterhäuser, liegt es daran, dass Katharina Wagner Bayreuth nicht im Griff hat und was weiß ich was. Ich glaube, nein, es liegt auch an den Erwartungen der Menschen gegenüber von Festspielen beziehungsweise gegenüber von Theater, von Musik überhaupt, ja. Abgesehen davon, wenn man die Preise anguckt und ich sage, du willst du 400 Euro für Meistersinger ausgeben oder soll ich dich für 400 Euro zum Essen einladen, würden viele wahrscheinlich sagen, oh, hungrig bin ich schon auch, ja. Also ich glaube, da ändert sich wahnsinnig viel auch in unseren Ansprüchen an das, was Bühne soll. Und das haben viele Theater und Festspiele und so, glaube ich, noch gar nicht gecheckt. Die denken, die doktern immer noch in ihrem eigenen Kosmos, um was zu verbessern und merken gar nicht, dass da draußen einfach die Ansprüche und Erwartungen an das, was man dann in dieser Zeit erleben will, ganz anders geworden sind. Ja? Mhm. Aber es wäre ein spannendes Thema.
Ja. Ja, apropos Ansprüche und Erwartungen, direkt zur nächsten Kategorie.
Taktwechsel.
Ein Freund hat mir was zugeschickt, das fand ich super interessant und da würde mich interessieren, was du dazu denkst. Mhm. An der Uni zu Köln hat der Unichor ein Konzert gesungen und zwar mit Brahms Liebesliederwalzer Opus 52 und darin vertont Brahms Texte von Georg Friedrich Daumer, der ja damals so 19. Jahrhundert so als Skandaldichter galt. Wir verstehen auch gleich warum, weil diese Texte, ich habe mir die nochmal durchgelesen, die haben es echt in sich, also die sind super problematisch, wirklich durch die Bank, schlimm sexistisch und misogyn und die Chorleitung hat das antizipiert, dass das zu Problemen führen könnte mit dem Chor und hat die SängerInnen da vorher drauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, ich möchte das mit euch machen. Aber bevor ihr jetzt einfach sagt, nee, ich singe das nicht mit, sprecht an, was euer Problem ist und dann diskutieren wir darüber. Und das hat der Chor gemacht. Also die haben wirklich angefangen zu protestieren und zu streiten. Also die einen wollten die Texte natürlich nicht singen, weder in der Probe noch auf der Bühne. Und dann gab es die andere Fraktion, die das Problem nicht verstanden hat. Und dann hat der Chorleiter die Geschäftsführerin vom Collegium Musicum von der Uni dazu geholt, die Sophia Herber. Und die hat dann mit dem Chor über die Texte diskutiert. Also es ist unglaublich viel Arbeit da rein geflossen und eine Lösung erarbeitet. Und die bestand letztendlich aus verschiedenen Teilen. Also das eine ist, dass die Stücke mit den ganz schlimmen Texten, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht gesungen oder gesummt wurden, sondern halt als Version auf Klavier zu vier Händen ohne Gesang gespielt worden sind. Aber die Texte wurden im Programmheft abgedruckt und dazu kam eine Reflexion über den historischen Kontext und die Diskussion, die es im Chor gab. Und das fand ich halt mega stark, weil nämlich in dem Programmheft auch Statements abgedruckt worden sind von SängerInnen aus dem Chor. Also die dann zum Beispiel, also anonym, die dann einfach geschrieben haben so, keine Ahnung, ein Beispiel, ich möchte nicht von Bass und Tenor hören und dabei lächelnd daneben stehen, oh die Frauen, wie sie Wonne tauen, ich wäre längst Mönch geworden, wären nicht die Frauen. Oder ich möchte nicht singen, dass ich arme Dirne glühen will, einem zu gefallen und so. Dann ist sozusagen nach dem Konzert auch noch sind auch Spenden gesammelt worden für das Projekt Edelgard, das ist eine Initiative gegen sexualisierte Gewalt. Und sowas habe ich in dieser Form tatsächlich noch nicht mitbekommen. Also, dass halt natürlich, dass über problematische Texte diskutiert wird und MusikerInnen da einen Umgang für sich finden und so. Aber dass das Publikum so in den Prozess mit eingebunden wird und im Fall jetzt des Chores die SängerInnen selbst mit eigenen Statements zum Thema im Programmheft auftauchen. So. Mhm. Was denkst du dazu?
Grundsätzlich finde ich das erstmal gut, natürlich. Wo Diskussion ist, das finde ich immer gut. Und da gibt es eine lange Tradition und irgendwie, glaube ich, auch viele ungelenke Versuche, damit umzugehen. Und wir haben das ja in der Oper noch viel mehr oder mindestens genauso, ja. Ob das Opern wie Carmen sind, ob das natürlich einzelne Sprüche in Mozart-Opern sind. Ich glaube, es gibt sogar schon eine politisch korrekte Form, Textversion der Zauberflöte zum Beispiel, ja. Auf der anderen Seite, ich werde jetzt mein Regiedebüt machen mit einer auch nicht ganz unproblematischen Oper, mit der Entführung aus dem Serail, ja, wo ja dieses Türkenbild aus Mozarts Zeit auch transportiert wird und wie man damit umgeht. Und dann muss man sich schon auf ganz vielen Ebenen ganz viele Fragen stellen. Also ich lasse jetzt mal einmal ganz kurz deine Geschichte raus, weil das finde ich, müssen wir gleich nochmal extra besprechen, weil ich finde tatsächlich die Partizipation der Agierenden, der Künstlerinnen und Künstler eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Aber wenn ich das jetzt erstmal so überhaupt überlege, sieht man ja ganz oft, dass es auch ein Missverständnis ist. Also zum Beispiel die Schwarzen in Mozarts Opern, Monostatos oder dann eben auch der wirkliche Türke, der Osmin in der Entführung aus dem Serail, die haben vielleicht problematische Texte, aber sie kriegen eigentlich von Mozart meist die sinnlichste und schönste Musik, ja. Und andere interpretieren den Monostatos ja auch, naja, das ist der erste Schwarze, der überhaupt auf der Opernbühne dargestellt wird, ja. Und auch mit seinen ganzen Konflikten, weil ich so schwarz und hässlich bin, sagt er, glaube ich, irgendwo, ja. Also er wird mit dem Konflikt und damals halt im 18. Jahrhundert mit seinem eigenen Konflikt auf die Bühne gestellt. Also selbst da ist es ja nicht, also im Gegensatz jetzt zu dem, was du jetzt zitierst, sind das ja ganz oft auch dialektische Formen. Also ich würde aus diesen Mozart-Opern zum Beispiel nicht sehen, dass Mozart irgendwie rassistisch gewesen wäre. Ja? Also im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, er hat ein Problem problematisiert auf der Bühne und sich in der Musik auch ganz klar wohin gestellt. Diese Fragen, glaube ich, muss man als Regisseurin, Regisseur immer wieder beantworten und natürlich auch als Ensemble und mit dem Ensemble. Und dann gibt es wirkliche No-Go-Sachen. Also das merke ich zum Beispiel in den Abendgeschichten. Als ich meiner Tochter noch Pippi Langstrumpf vorgelesen habe, und ich liebe Pippi Langstrumpf, da ist ihr Vater natürlich ein N-König. Ja? So. Und das steht dann da in meinem, ich lese aus meinem alten Kinderbuch natürlich vor, und das steht dann da, und da während des Vorlesens merke ich, dass ich schon dieses N-Wort lese und denke, oh, jetzt kommt das N-Wort, wie formuliere ich das denn um? Weil da finde ich es wirklich nicht nötig, dass ich meiner Tochter die Normalität dieses Wortes in diesem Kontext beibringe. Ja, da improvisiere ich beim Vorlesen einfach ein anderes Wort. So, weil ich es einfach scheiße finde, dass es da steht. Und weil ich qua autoritärer Erziehung, die ich walten lasse, dafür bin, dass meine Tochter nicht mit diesen Worten aufwächst. So. So, das ist so mal, ich will nur sensibilisieren dafür, dass es ganz unterschiedliche Formen des Umgangs mit sowas gibt. Ja? Und was du jetzt berichtet hast aus Köln, finde ich, man könnte natürlich sagen, das bringt natürlich die ganze Anti-Vogue-Bubble auf die Palme, ja, weil zu viel Diskussion und zu viel Debatte. Aber wenn man sich das sozusagen als Projekt tatsächlich auch zum Ziel nimmt, dann finde ich das vollkommen okay und finde ich das sogar wichtig und sehr wichtig. Ich frage mich, ob dann dieses Stück überhaupt noch irgendwann mal im Original aufgeführt wird oder ob das damit jetzt für immer und ewig für diesen Chor sozusagen aus dem Repertoire verschwunden ist.
Das ist die Frage, ne? Aber das ist sowieso immer die Frage. Also das eine, ich stimme dir total zu, es gibt unterschiedliche Formen des Umgangs und es ist auch gut, dass es die gibt. Es geht dann, ich glaube, auch jetzt bei der zum Beispiel überarbeiteten Textversion von der Zauberflöte auch zum großen Teil darum, einfach diskriminierenden Wortschatz reproduzieren. So, und da wird ja dann inhaltlich irgendwie nicht groß geschraubt, sondern da werden dann halt entsprechend Wörter ersetzt und das tut niemandem weh. Also das, also die Handlung passiert nach wie vor, wie sie ist. Ne? Und die Konflikte sind auch die sie sind. Und Mozarts Musik ist sowieso die gleiche. Genau, nur die Frage ist dann, wenn man jetzt zum Beispiel hier dieses Brahms-Beispiel nimmt, so es gibt so unglaublich viel Musik da draußen. Es ist in dem Fall, dass der Chor das gemacht hat und halt auch aufgrund der Musik und es ist irgendwie für den Chor auch schön gesetzt und für den Chor war es ein gutes Programm möglicherweise. Also die ChorleiterInnen haben ja auch Gedanken dahinter, warum sie jetzt genau dieses Stück machen und aufführen möchten. So vielleicht in so einer Art musealen Kontext könnte ich mir vorstellen, aber man braucht trotzdem, und das finde ich, das ist halt da jetzt auch nochmal deutlich rausgekommen, man braucht halt die Leute, die eben sagen, ich mach das, ich stelle mich dahin als Sopranistin und weiß ich nicht, sing da irgendwas von einem hübschen Vogel, der mit Arglist gefangen wird und dem es dann aber doch ganz gut gefällt, weil die Hand, die ihn gefangen hat, ist ja schön. So, ne? Also das ist so ein bisschen, das braucht es. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich, es wird auch so viel Musik nicht aufgeführt und das ist auch in Ordnung. Und ich finde auch in so einem Fall, das zu thematisieren und zu besprechen, finde ich gut, finde ich wichtig. Und die Musik ist ja auch gespielt worden dann. Nur ich würde es jetzt nicht dieses Stück zum Beispiel jetzt total doll vermissen, wenn das jetzt aufgrund des Textes aus dem Repertoire verschwindet.
Ja, aber wir müssen, das ist ja nicht nur ein klassisches Thema, ne? Also wir haben ja diese Sachen auch bei Rap-Songs, bei moderner Musik, bei Rock, Pop und Dings, wird das ja sogar bewusst eingesetzt, ja? Also da kommen wir in eine Endlos-Debatte rein, ja? Also wieso darf Popmusik jetzt noch etwas produzieren, was wir in der Klassik denn zensieren und so? Also ich von meiner Haltung her finde ich wirklich, man sollte so viel von dem Originalen bewahren, wie möglich ist, ja, wie man das noch irgendwie vertreten kann. Das ist natürlich ein Aushandlungsprozess. Und dann geht es darum, das zu kontextualisieren und auch dramaturgisch zu begleiten, ja. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass die Kontextualisierung, Kontextualisierung, Kontextualisierung. Es darf ja auch noch Mein Kampf gelesen werden in Deutschland, wenn er kontextualisiert ist, ja. Ansonsten ist er verboten, so. Und das finde ich korrekt und das finde ich auch richtig, aber ich finde schon, dass auch, und da spreche ich jetzt als Historiker, dass natürlich die Quelle und der Ursprung so gut bewahrt werden muss, wie es geht, und wir sollten nicht in eine Zeit kommen, in der wir dann anfangen, dass uns Missliebige, auch weil es diskriminierend und weil es aus gutem Grund missliebig ist, das will ich gar nicht abstreiten, einfach zu eliminieren, sondern wir müssen das im Kontext debattieren. Und das halte ich für wichtig. Und ich glaube, das lernen wir ja auch gerade. Also wir lernen gerade, das ganz Streichen ist oft nicht gut, das ganz Tabuisieren ist auch nicht gut. Also wir nähern uns ja eigentlich einem relativ gesunden Umgang mit dem Ganzen an, glaube ich.
Ja, also von Eliminieren oder Verbieten oder so redet ja auch niemand. Genau, und genau, aber das Ding bei der Popmusik ist halt, das ist die Frage der InterpretInnen, ne?
Ja, aber du kennst das. Das ist genau die Gegenposition, denn die kommt. Ne? Ja, ihr wollt ja alles verbieten, hier darf man ja gar nichts mehr sagen, ne?
Genau. Ja, das ist halt ein Strohmann, davon redet ja niemand. Das genau. spricht ja niemand davon, was verbieten zu. Und in der Popmusik ist es so, keine Ahnung, da bin ich jetzt irgendwie ich bin eine Sängerin, ich schreibe einen Song, ich singe diesen Song. Das ist nochmal was anderes, das ist so meine künstlerische Freiheit. In dem Sinne, natürlich darf ich das machen und das ist auch gut so. In der Klassik ist es so diese Texte sind einfach aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, so, die sind einfach alt und veraltet und die brauchen auch jetzt, die Brahms-Lieder, die brauchen InterpretInnen aus der heutigen Zeit. So, es ist nicht so, dass der Chor das komponiert hat und aufgeführt hat, das wäre wieder ein komplett anderer Fall, ne? Sondern es geht ja um die Interpretation und die Reinszenierung dieser Sachen.
Ich finde, wir machen eine ganz einfache Lösung. Wenn ihr diesen Brahms-Chor nochmal aufführen wollt, singt ihr einfach in den problematischen Stellen Scheiß AfD, Scheiß AfD. Oder genau. Oder ihr müsst für jedes Brahms-Lied, was aufgeführt wird, ersatzweise ein Stück von Clara Schumann spielen. So.
Mindestens.
Auf dem Klassik-Boulevard.
Folgendes ist passiert. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wahrscheinlich habt ihr es auch mitbekommen. Anna Lepult, die Organistin, die ich ja sehr bewundere und ganz toll finde, hat ein Konzert gespielt in Köln. Und das wurde so, also wow, Anna Lepult spielt ein kostenloses Konzert in Köln. Das war aber einfach nur eine von diesen random Orgelfeierstunden, die da sowieso jede Woche stattfinden. Und die hatten sie eingeladen und ich habe sowas noch nicht erlebt, du wahrscheinlich auch nicht. Es sind einfach 13.000 Menschen gekommen. Die Schlange war 1,5 Kilometer lang, um im Kölner Dom ein Orgelkonzert zu hören.
Krass. Ich muss dir gestehen, ich kannte die überhaupt nicht. Der Guido Krawinkel, der hin und wieder für Backstage Classical schreibt, hat mich angerufen und hat gesagt, ey Axel, hier ist das totale Ausnahmezustand, willst du einen Text? Und dann, klar, schick mal. Und dann habe ich das überhaupt erst gerafft, was das ist. Du bist Organistin. Die hat die mit Sicherheit schon immer was gesagt. Und ich habe mit Guido auch drüber geredet. Ich meine, es gibt ja gerade unter Organisten immer wieder so Modeerscheinungsjournalisten, sag ich schon, Organisten. kein Organist wird Schildkröte werden. Das war Cameron Carpenter, jetzt ist es Anna Lepult. Da scheint es ja irgendwie auch so ein Modeding zu gehen. Aber es ist, ich habe keine Ahnung davon. Erzähl du mal. Ist was dran schon an dem Hype, oder?
Ist voll. Also, sie ist eine extrem virtuose Organistin, die sehr viel aufnimmt auch einfach. Also man findet sie, wenn man sie sucht, man findet viele Aufnahmen von ihr. So, das ist so das eine. Sie spielt viel Filmmusikadaptionen tatsächlich. Und sie hat, das hat sie mir in einem Interview mal erzählt, weil sie auch nicht einfach nur Organistin ist, sondern sie lebt da in der Nähe von London, wo sie herkommt, wo sie lebt, wo sie arbeitet, lebt sie eigentlich dieses ganz normale Kirchenmusikerinnen-Dasein. Die leitet einen Chor, die spielt einfach da so ihre Orgel und so weiter. Und die hat mit ihrem Chor irgendwie eine Chorfreizeit, so einen Ausflug gemacht, oder die waren bei einem Konzert. Und da waren halt welche von diesen jüngeren Sängerinnen, die dann zu ihr gesagt, die haben so TikTok-Video aufgenommen. Und dann ist sie hingegangen und hat die gefragt so, ey, was macht ihr da eigentlich? Und ich verstehe dieses TikTok nicht und erklärt doch mal. Dann haben die gesagt, oh, Frau Lepult, Sie müssen das unbedingt machen, das würde total gut zu Ihnen passen. Und sie war so, ja, aber ich kann ja nicht tanzen. Ich will auch nicht tanzen, weil sie dachte zu dem Zeitpunkt noch, bei TikTok geht es ums Tanzen. Und dann waren die so, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, das zu teilen, was sie begeistert. Und dann war sie so, stimmt eigentlich, könnte ich das mal probieren, das mache ich eh gerne. Und dann hat die angefangen in der Pandemie einfach so beim Üben zu Hause an ihrer Heimorgel so das Handy hinzustellen, sich zu filmen. Okay. Und das dauerte nicht lang, dann wirklich, es guckten immer mehr Leute diese Videos, weil sie einfach auch so eine wirklich natürlich witzige Art hat und dann auch so lustige Sachen macht, wie, keine Ahnung, sie hat, ich weiß nicht, was sie gespielt hat, irgendeinen Bach, aber es gibt halt bei diesen Bach-Geschichten, bei diesen Präludien, manchmal gibt es halt Takte, lange Pedalsoli. Und dann hat sie zum Beispiel ein so ein Pedalsolo gespielt und hat dabei so demonstrativ so an so, einer, an so einem Kaffee genippt und hat dann darunter geschrieben, so, das ist der eigentliche Grund, warum Bach Pedalsoli geschrieben hat.
Okay.
Ich dann meinen Kaffee trinken kann dabei. Also solche Geschichten.
Und sie macht dann auch Filmmusik, ne? Also ich glaube, sie holt auch sozusagen eine breite Masse ab damit, ja?
Genau, das ist dann halt so mehr und mehr noch dazugekommen, dass sie halt auch sich das wie so selbst zurückerkämpft hat, weil sie auch irgendwie im Studium, I mean, ich kenne das ja auch, also ich habe ja auch Hauptfach Orgel studiert und nun ja, irgendwie populäre Musik oder Kirchenmusik, ach Quatsch, Kirchenmusik, Filmmusik auf der Orgel zu spielen, ist irgendwie auf gewisse Weise in der Szene so ein bisschen verpönt. So als ist jetzt irgendwie nicht so die tolle Musik, weil wir haben noch Bach, wir haben noch Reger, wir haben noch Wiehren. So, ja. Also du spielst jetzt eigentlich diese Filmmusik, weil du eigentlich kannst du die anderen Sachen nicht. So, aber das trifft halt bei Anna Lapwood ja natürlich überhaupt nicht zu. Die ist so virtuos und die ist so gut und die transkribiert diese Sachen selbst. Und diese Transkription, ich meine, wenn ich mir das anhöre oder angucke, wird mir schwindelig. Es ist wirklich, also allerhöchstes Niveau, auf dem sie da spielt. Und natürlich unglaublich musikalisch. Und es kam so, der Hype wurde so immer größer. Tatsächlich. Also es ist so irgendwann quasi eskaliert, weil sie dann irgendwann angefangen hat, in der Royal Albert Hall zu üben.
Ja.
Und dann Bonobo hatte am nächsten Tag Konzert, hat sie üben hören. Und dann waren die so, ey, willst du nicht so Special Guest machen bei uns? Dann haben die ihr eine, weiß nicht, so ein paar Takte geschrieben. Und dann hat sie bei dem Konzert so als Überraschungsgast mit der Orgel eingesetzt. Diese fette Orgel in der Royal Albert Hall. Und davon hat sie auch ein Video gemacht. Das hat sie dann, da war das schon etabliert, dass sie quasi beim Üben ihr Handy so hinstellt und sich einfach filmt, wie sie es macht. Das ist halt total viral gegangen und das war so der Durchbruch actually.
Ja, und das, wenn wir gerade über Bayreuth und Salzburg geredet haben, ja, also ich habe dann, ich bin jetzt auch Follower, ja, also ich habe das dann auch entdecken dürfen und ich finde es auch wirklich auch großartig, weil es auch so, ja, es ist eine super Unterhaltung, ja. Und dann sieht man aber diese Bilder aus dem Kölner Dom und da ist auch wieder mir aufgefallen, ein komplett anderes Publikum. Ja, da stehen die Leute mit ihren Rucksäcken, mit ihren Parkas, mit ihren Jeanshosen und die gehen wirklich zu diesem Orgelkonzert-Event, whatever, ja, und ich meine das jetzt gar nicht böse. Und da ist wirklich jeder da, ja, es ist wirklich ein Publikum, wie es sich jeder Klassikveranstalter erträumen würde, aber weil es aus einer Selbstverständlichkeit heraus gewachsen ist. Es ist nicht geplant, es ist nicht inszeniert, sondern es ist einfach so. Und das fand ich so ermutigend und das passt eigentlich zu diesem Publikumswechsel, den wir eben schon besprochen haben. Ja, also die Erwartungen an Musik, die sind komplett anders. Und dann ist da halt auf eine 1,5 Kilometer lange Schlange durch Köln. Geil, super,
und
großartig,
es
werden wunderbar.
Noch, und dann hat sie sich ja sogar dazu entschieden, zwei Konzerte hintereinander zu spielen.
Genau.
Und dann mussten trotzdem noch, ich glaube, 4.000 Leute nach Hause geschickt werden.
Ja.
Also Wahnsinn. Und dann ein Freund von mir ist da gewesen, der halt sonst auch immer mal zu diesen Orgelfeierstunden geht, der hat es wirklich reingeschafft und der meinte, das war so faszinierend, weil er ist auch Organist, wir haben zusammen studiert und er sagt so, da stehen die Leute stehen da, die hören Hans Zimmer und die weinen vor Rührung und dann erzählen wir doch und dann erzählen wir doch noch mal, dass das irgendwie keine Ahnung schlechte oder unwürdige Musik ist oder so.
Ja, und Guido hat für uns mit dem Domorganisten geredet und er hat gesagt, wie sie allein die Orgel am Tag vorher eingerichtet hat, wie sie sich damit auseinandergesetzt hat, wie sie sich mit dem Kölner Domorgel beschäftigt hat. Das macht kein anderer Organist, sagen die. Ja, dieses ist sozusagen wirklich unglaublich ernst, unglaublich virtuos, wie du schon gesagt hast, unglaublich professionell. Und dann sind die Tränen und die Begeisterung und die Emotion tatsächlich auch Produkt der Kunst, ja, und nicht Produkt der Show. Und das ist natürlich dann ja, großartig.
Genau, ja, und auch was für eine Show, ne? Also du bist da auf deiner Empore, niemand sieht dich.
Ja,
also in den meisten Fällen. Ja. Du kannst ja gar keine Show machen. Wie? Also es bleibt ja eigentlich dieses Instrument, das ja wie so aus dem Off einfach erklingt. Da kannst du noch so dich so schön anziehen oder keine Ahnung was. So das, also why? Das hat keinen Zweck. Aber das war einfach auch so ein Moment, wo ich habe sie auch schon zweimal spielen hören und das ist einfach jedes Mal, weil sie moderiert die Konzerte zum Beispiel auch. Sie spielt nicht einfach nur irgendwas, sondern sie sagt dann zwischendurch zu den Stücken, was sie sich gedacht hat, was sie für Assoziationen hat mit der Musik, wie sie sich das erarbeitet hat zum Beispiel. Und das auf eine total nahbare, natürliche, witzige Art und Weise. So, also das ist so genau das, was ja, wo ich sagen würde, wovon so PublikumsforscherInnen, Publikumsentwicklung ja seit Jahren schon redet, nämlich Barrieren abzubauen. Und genau das macht Anna Lapwood. Und dann für so ein Instrument wie die Orgel, wo ich in meinem Studium schon so dachte, so, keine Ahnung, also ich bin hier der größte Nerd von allen. Und das shiftet sich gerade total. Und da bin ich wirklich fasziniert von und sehr dankbar auch für.
Oh, schon wieder Politik.
Hanna, lass uns zum Schluss als letztes Thema, wir haben noch so roundabout 10 Minuten, wenigstens das mal anstechen, weil das habe ich aufgeschrieben, weil es mir auch eine Beobachtung ist, die mir immer wichtiger wird und wo ich glaube, dass wir in der nächsten Spielzeit oder in den nächsten Spielzeiten ernsthaft wahrscheinlich darüber diskutieren werden und diskutieren müssen. Es geht um die Frage der weltweit einmaligen deutschen Kulturförderung. Wir nennen das ja gemeinhin Subvention, das ist es, glaube ich, offiziell nicht, sondern es ist sozusagen das gesellschaftliche Bekenntnis, dass wir von unseren Steuergeldern Kulturinstitutionen unterstützen, ja, also unsere Stadttheater, unsere Orchester und so weiter und so fort. Und jetzt kommt immer öfter so die Frage auf, naja, es sind enge, klamme Kassen, wir haben gar nicht mehr so viel Geld und ehrlich gesagt subventionieren oder unterstützen wir nicht eine Kultur, die gar nicht mehr von so vielen Leuten rezipiert wird, müssen wir das nicht umdenken. Ich hatte im Gespräch Peter Gelb, den Intendanten der Metropolitan Opera in New York, der ja gesagt hat, haben wir auch schon mal drüber geredet, Mensch, wir sehen in Amerika, wenn Kultur staatlich gefördert wird, ist man natürlich auch in staatlicher Abhängigkeit. Und damit entscheide ich als Künstlerin, Künstler nicht mehr, welches politische System mich unterstützt. Deshalb, liebe Leute in Europa, macht euch möglichst unabhängig vom Staat. Das ist die Lehre, die wir hier aus Donald Trump ziehen. Dann sehen wir, dass bei den Bregenzer Festspielen müssen 30% eingespart werden. In Berlin, der Kulturhaushalt, haben wir alle gesehen, ist jetzt gerade wieder nochmal gekürzt worden für die nächsten 2 Jahre für einen Doppelhaushalt, dass radikal gespart wird. Und dann gibt es noch die Gentin, wie Jurowski in München zum Beispiel, sagt, na ja, in England ist es so, dass die Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker viel mehr vom Erfolg oder an den Erfolg des jeweiligen Ensembles gebunden sind und damit davon auch finanziell profitieren und nicht. Das heißt, da ist die Identifikation mit dem Ensemble viel größer als in manchen dieser Beamtenorchester in Deutschland, wo man einmal vorspielt und bis zu seinem Lebensende dann erste Flöte oder sowas ist. Ich glaube tatsächlich, ich habe mich lange dagegen gewehrt, diese Debatte anzunehmen, weil ich denke, es ist ein einmaliges System und es ist so geil, dass Deutschland sagt, wir finanzieren unsere Kultur und lassen sie weitgehend auch frei sein. Aber ich glaube, der Druck auf dieses Konstrukt wächst und wir müssen uns überlegen, wie legitimieren wir das eigentlich noch in Zukunft oder muss nicht auch innerhalb der Kultur vorgedacht werden und müssen wir uns nicht tatsächlich unabhängiger von kultureller Förderung machen? Das ist mal so ein Gedanken, den ich jetzt mal hier ganz kurz auf den Tisch lege, wo mich mal deine erste spontane Einschätzung interessieren würde. Und dann können wir das ja für die nächsten Podcasts nochmal als tiefer gehenden
Ja, auf Punkt jeden Fall. ja, ich muss sagen, also Kultur oder Kunst sind genau wie alle anderen Dinge, Gewerke, Institutionen in einer kapitalistischen Welt abhängig von Geld. Also ob das Geld jetzt vom Staat kommt oder ob das Geld aus der freien Wirtschaft kommt, aber so hundertprozentig unabhängig von Finanzierung kann und wird Kultur ja nie sein. Und da sehe ich, also auch jetzt mal unabhängig von der Argumentation, naja, so viele Leute erreicht das ja nicht mehr, weil ich glaube, daran kann man was ändern. Wir haben gerade über Anna Lapwood gesprochen. ist die staatliche Förderung immer die bessere Wahl. Also halt ermöglicht eben einfach einen deutlich größeren künstlerischen Freiraum, einigermaßen faire Bezahlung, tarifrechtlich geregelte Arbeitszeiten, Beschäftigungsverhältnisse und so weiter. Und dazu kommt noch, dass ja jetzt, wir sehen es an den Kürzungen, die geplant sind, die passiert sind, es würde unfassbar viel wegbrechen an Kunst und Kultur, weil eben der freie Markt, weil Privatleute, weil Stiftungen niemals so viel Geld aufbringen würden. So, und da in dem Fall bietet staatliche Förderung einfach ein Mindestmaß an Sicherheit für Kulturschaffende, eben bei gleichzeitiger Wahrung der künstlerischen Freiheit. Und deshalb würde ich mich kategorisch immer auf die Seite der staatlichen Förderung stellen, weil ich dachte, also wir brauchen weniger Kapitalismus und nicht mehr.
Und ja, aber so. Siehst du nicht das Problem, dass tatsächlich viele Institutionen, wir haben es mit diesen ganzen Fällen, MeToo, Machtmissbrauch, und ich könnte jetzt auch noch viele Formen von fragwürdigen Umgang mit Geldern hinzufügen, ja, also auch bei unseren Arbeitgebern, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so, müssen wir diese Kritik nicht ernst nehmen? Müssen wir nicht ernst nehmen die Frage, ja, ihr werdet von uns allen gefördert, aber dafür erwarten wir auch, dass ihr vernünftig mit diesen Geldern umgeht. Und das sehen wir so momentan gerade nicht bei euren Stadttheatern und bei euren Orchestern und wie, in welchen alten Formen ihr die noch führt. Und führt nicht gerade die Sicherheit zum Teil auch genau zu dieser Art von privilegiertem Dasein, was durchaus feste Orchestermusiker und Musiker noch haben, wo es dann tatsächlich fehlt an Identifikation und an letzter Leidenschaft. Also ich glaube, man muss das schon ernst nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch was jetzt natürlich der Umgang mit den Geldern angeht, aber das würde ich egal immer in allen möglichen Kontexten sehen. Also bei staatlichen Geldern sowieso, aber das macht ja am Ende auch, wenn jetzt eine Stiftung irgendwas fördert oder so, dann haben die natürlich den gleichen Anspruch an diejenigen, die sie fördern. Ich frage mich, ob die Lösung weniger staatliche Förderung ist. Und das glaube ich nämlich eben nicht. Also, sondern dann müsste man an anderer Stelle an die Strukturen reingehen. Aber zu sagen, sozusagen, ja, ach, hier gibt's Schwierigkeiten im Umgang mit dem Geld oder im Umgang mit der Förderung oder was auch immer. Und deswegen kürzen wir euch das jetzt und erzeugen damit am Ende noch viel, viel mehr Probleme. Weil ich finde, das ist ein Problem, das kann man noch lösen. Aber wenn man jetzt anfängt, an der Kultur so massiv rumzusparen oder halt tatsächlich ganz an die Subventionen ranzugehen, dann springen wir wirklich in den Abgrund und da kommen wir halt auch dann so schnell auch nicht wieder raus.
Nein, das ist mir schon klar. Ich will dem auch gar nicht das Wort reden. Ich sehe nur, dass der Druck größer wird, ja, und dass es passieren könnte, wenn wir uns dem nicht stellen, dass es plötzlich passiert. Ja, hätte Joe Chalo sich in Berlin durchgesetzt, sähe die ganze Situation anders aus. Und wir sehen natürlich, dass Kultur auch politisiert wird. Das wurde von Claudia Roth politisiert, indem Sachen gefördert wurden, die in ihr und auch von mir eigentlich für richtig gehalten ist. Aber sie hat Kultur tatsächlich politisiert. Und jetzt haben wir die Weimar-Diskussion, hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt in unserem Podcast, wird es auf einer anderen Seite vielleicht politisiert. Und ich glaube, wir müssen, diese Realität müssen wir schon wahrnehmen, wenn wir nach Amerika gucken. Ich glaube tatsächlich, die Frage muss schon sein, öffnen wir den Markt nicht auch für mehr private Förderung? Also, dass man wirklich, wenn man als Privatmensch oder Unternehmen Kultur fördert, das anders steuerlich absetzen kann, und schaffen wir innerhalb unserer sehr bürokratisierten Strukturen von Theatern und von Orchestern und meinetwegen auch von Klassikmedien nicht mehr Ansporn, wieder sich mehr mit dem zu identifizieren, worum es eigentlich geht, nämlich um die Kunst und um die Musik. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man unseren Institutionen vorwerfen kann, dass es da eine Behäbigkeit gibt und auch eine, ja, Schwerfälligkeit im Wandel, um tatsächlich das zu werden, was du sagst, wieder Teil der Mitte einer Gesellschaft.
Ich gehe nicht so ganz mit bei dieser Trennung. Claudia Roth hat es politisiert und dann könnte die andere Seite in Anführungsstrichen das auch machen, weil was sie gemacht hat, weil du sagst, zuerst ist auch genau das, was du auch für richtig hältst, wie sie es gemacht hat, ist bei mir das Gleiche, weil sie ja von einem demokratiefördernden Hintergrund da dran gegangen ist. Und das ist das, was in dem Fall eine staatliche Förderung auch tun muss aus meiner Sicht, nämlich in den demokratischen Diskurs fördern und dann Kultur eben auch als Teil dessen zu begreifen. Und das ist eben die Frage,
wenn... Ja, aber da wurde schon auch viel Klientel gefördert. Also Entschuldigung, da wäre ich jetzt schon kritisch gegenüber Claudia Roth. Da wurde schon viel Klientel gefördert, die demokratischen Diskurs auch nur inszeniert unter Ausschluss einer Öffentlichkeit und damit ad absurdum führt. Also das,
Ausschluss von Öffentlichkeit, schwierig. Genau, aber deswegen, also ich habe da jetzt keine abschließende Antwort drauf. Also ich nehme den Druck natürlich auch wahr. So, und also wundert eigentlich überhaupt nicht sozusagen, dass jetzt explizit auch von rechter Seite so ein Druck kommt, ne? Oder dass halt es gerade ein Rechtsextrem wie eine AfD eine Kulturförderung, einen staatlichen Dorn im Auge ist, weil natürlich da eine freie und plurale Gesellschaft imaginiert wird, wo über demokratische Praxis debattiert werden kann, weil da Utopien entstehen und halt eben nicht unter dem Joch des freien Marktes, so der ja eh weht wie ein Fähnchen im Wind, so weil da ganz vieles, ja, was irgendwie freiheitlich, demokratisch, queer, marginalisiert, alternativ ist, links ist, halt von einer kapitalistischen Wettbewerbslogik aufgefressen würde einfach. Und das heißt Öffnung.
Aber es gibt natürlich Institutionen wie Kammerphilharmonie Bremen oder sowas, ja. Die sind eigentlich ein privates Unternehmen, aber sie kriegen natürlich auch staatliche Unterstützung, aber sie müssen die immer wieder sozusagen mit aufwendigen Prozessen einfahren und die sind da auch nicht abgesichert, aber das sind ja Systeme, die auch funktionieren. Mhm. Ja? Also man kann ja nicht sagen, dass Kultur nur im staatlich geförderten Kontext funktioniert, nee, sondern sie funktioniert ja durchaus. Also das Berggrün in München als neues Konzertding, das von ganz vielen Medien ignoriert wird, weil es eben nicht staatlich gefördert wird, sondern weil es ein Privatunternehmen ist. Also ich finde, da gibt es ja schon viele Sachen, die auch funktionieren. Ja, also, und von denen wir vielleicht dann auch was lernen können in unseren staatlich geförderten Kulturinstitutionen. Das ist, glaube ich, was wahnsinnig wichtig ist. Aber das kriegen wir jetzt eh nicht mehr hin.
Das kriegen wir eh nicht mehr hin.
Bis zum Sommer nicht mehr. Aber ihr könnt darüber mal in den Sommerferien gefälligst nachdenken. So.
Ja, bitte. Oder ich auch. Ich meine, wir sagen jetzt zwar, wir machen jetzt beide 3 Wochen lang gar nichts, aber am Ende denken wir trotzdem jeden Tag über solche Sachen nach, ne?
Umso mehr. Je weniger wir machen, desto mehr denken wir nach. Das ist ja das Tolle. Ja, das
dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Eine Woche lang und dann irgendwann ab Woche 2 wird es so weniger. Woche 3 kann man dann die Freizeit genießen und dann ist es auch schon wieder vorbei.
Ja, du kannst das nämlich, weil du kannst schon Kitesurfen und du kannst einfach die große Freiheit auf dem Brett genießen und unter dem Wind. Ja. Ich muss ja erstmal beim Kitesurfen überhaupt nachdenken, wie ich diese Fäden da oben in die Luft kriege und diesen Drachen da oben hochkriege. Ja. Da kann ich nicht über Klassik nachdenken. Da muss ich erstmal über...
Im besten Fall bist du mit deiner Konzentration voll und ganz beim Kite.
Ach, das ist auch mal schön. Ja, sehr gut. Und das zieht meinen Körper lang, da werde ich keine Schildkröte. Das ist auch
Kitesurfen gegen das Schildkröten, gegen die Schildkrötenwerdung, gegen die Verschildkrötisierung der Musikkritik.
Wir müssen noch ganz kurz offiziell sagen, wir machen jetzt tatsächlich einen Monat Pause, Hanna und ich. Das heißt, der gesamte August, da müsst ihr ohne uns auskommen. Auch Backstage Classical macht im August Pause. Das gönnen wir uns. Und dann im September sind wir natürlich in alter Frische wieder da. Hoffe ich jedenfalls, dass wir auftauchen und wieder frisch und munter sind. Hanna, was ist sonst noch in deinem Sommer geplant?
Erstmal nur der Urlaub in Italien und weiter denke ich erstmal noch nicht.
Ich auch nicht. Jetzt schneide ich den Kram noch, dann lade ich ihn hoch. Und wenn ihr ihn dann hört, dann sind wir schon weg. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Ciao, ciao, Baba, haltet die Ohren steif. Ciao.
Takt und Taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.